Liebe Geschwister, wir haben uns eine Weile mit dem Thema der Buße beschäftigt im Rahmen der Predigt oder der Predigtreihe Markus-Evangelium. Heute möchte ich eine kleine Pause einlegen und einen etwas anderen Text heute wählen, wobei der auch nicht weit entfernt ist von dem, was wir im Markus-Evangelium angeschaut haben. Es ist ja Markus Kapitel 1, Vers 15, wo es heißt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Heute möchte ich anhand eines anderen Textes mit euch über das Evangelium nachdenken. Ein Text, das von Paulus geschrieben, im zweiten Korintherbrief. Es gibt kaum Bibelverse, die die Herrlichkeit des Evangeliums in so eine kompakte Weise und so prägnant und so klar auf den Punkt bringen. Ich sage, die sind besonders herrlich. Nicht, dass die anderen nicht herrlich sind, aber diese Verse, über die wir gleich etwas nachdenken, die sind eine ganz kostbare Perle in den Briefen von Apostel Paulus. Man sagt ja, dass der Römerbrief die herrlichste Entfaltung des Evangeliums ist, die systematischste Entfaltung des Evangeliums ist, 16 Kapitel. Hier finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18 bis 21, die herrlichste, kompakteste Zusammenfassung des Evangeliums vom Apostel Paulus. Damit ihr etwas von dieser Herrlichkeit gleich zu Beginn spürt und sie seht, möchte ich sie lesen. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 18 bis 21. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Herrliche Verse, herrliche und herrliche Aussage, das ist das Evangelium. Die Herrlichkeit des neuen Bundes, die Herrlichkeit des Evangeliums in diesen knappen Versen zusammengefasst. Um etwas tiefer da hineinzusteigen, um diese Tiefe zu begreifen, möchte ich mit euch ein klein wenig die Texte in den Kontext stellen. Paulus schreibt es nicht losgelöst und das ist ein Brief, es ist eine Botschaft, es ist ein Anliegen, der ganze Brief, und innerhalb dieses Briefes schreibt er diese herrlichen Verse. Und gerade das Beachten des Zusammenhangs und Beachten des Kontexts hilft uns, richtig das zu verstehen, und das hilft uns auch, die Anwendung richtig zu tun, damit wir nicht losgelöst von der Hauptbotschaft es einfach so herausreißen. So ist es wichtig, dass wir ganz kurz uns um den Zusammenhang bemühen. Paulus schreibt das an die Korinther, wie kaum eine andere Gemeinde lag die Gemeinde Korinth ihm am Herzen. Er hat sie nicht nur selbst im Auftrag gegründet, im Auftrag Jesu in Korinth, sondern hat ganz viel Schweiß und Blut und Verfolgung und Ängste und Kämpfe und viel, viel, viel Dienst und Arbeit in diese Gemeinde hineingesteckt. Als er nach Korinth kam, war das eine gottlose Stadt, eine Hafenstadt voller Sünder, voller Sünde, voller Götzendienst, eine Multikulti-Stadt, multireligiös, multikulturell. Und in dieser Stadt hat Gott dem Paulus einen Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkündigen und eine Gemeinde zu gründen. Und trotz des Widerstandes hat Paulus das getan, und in Apostelgeschichte Kapitel 18 könnte man das nachlesen, wie diese Gemeinde entsteht. Und dann mitten im Widerstand sagt Gott Paulus in einem Traum: Paulus, bleib da, predige und lehre, denn ich habe hier ein großes Volk. So, Gott selbst verheißt in dieser Stadt, in dieser Korintherstadt: ich habe hier mein Volk. Er kennt die Seinen, er kennt die Seinen bei Namen und sagt: Paulus, bleibe hier, ich habe hier noch einige Menschen, die mir gehören, also lehre und predige. Und so blieb er eine Weile und lehrte in dieser Gemeinde und investierte sich sehr in die Gemeinde. Er liebte sie vom Herzen, er liebte sie wie die Mutter ihre Kinder und hat sie wirklich für sie so aufgeopfert. In mehreren Stellen im Korintherbrief spricht er von dieser Liebe in seinem Herzen zu den Korinthern und sein Leid und sein Schmerz zu diesen Korinthern. So blieb Paulus eine Weile, lehrte dort, und es dauerte nicht lange. nachdem Paulus gegangen ist, um nach Ephesus zu reisen mit Aquila und Priscilla, mit einem Ehepaar, um das Evangelium voranzutreiben. Paulus verließ dann Korinth und es dauerte nicht lange, so wie Jesus es auch vorausgesagt hatte und wie der Geist Gottes auch dem Paulus es vorausgesagt hatte. Es dauerte nicht lange und falsche Lehrer, Irrlehrer, falsche Apostel, möchte gern Apostel, möchte gern Lehrer, kamen in die Gemeinde, meistens aus dem jüdischen Hintergrund, kamen in die Gemeinde und haben angefangen, die Gemeinde zu zerstören. Sie fanden auch welche in der Gemeinde und haben sie genauso mit manipuliert. Und so, es hatte nicht lang gedauert, wirklich nicht lang gedauert. Und die Gemeinde, die Paulus so am Herzen lag, die er so vom Herzen liebte, hat sich gegen Paulus gestellt. Das hat ihm das Herz zerrissen. Das hat ihm sehr, sehr, sehr weh getan. Die Gemeinde hat sich gegen ihn gestellt, falsche Apostel kamen hin und haben eine Strategie gehabt und die haben sie damals gehabt und diese Strategie geht bis heute. Das Ziel ist, das Evangelium anzugreifen. Das Ziel ist, das Evangelium umzukehren. Das Ziel ist, einen anderen Christus zu verkündigen. Das Ziel ist, ein anderes Evangelium zu verkündigen. Denn der Feind schläft nicht und er hasst das und er will das nicht, dass Menschen gerettet werden, dass die Braut Christi gebaut wird und dass Jesus Christus, dass Gott der Vater verherrlicht wird und er setzt alles daran, das zu unterbinden. Und sobald die Apostel gehen und in dem Fall dem Paulus gegangen ist, kamen sie und haben angefangen, das Evangelium umzukehren. Aber wie können sie das Evangelium umkehren, das Paulus verkündigt hat, wenn sie, sie nicht vorher den Paulus angreifen, der das Evangelium verkündigt hat? Und das ist die Strategie bis heute. Um die Botschaft zu diskreditieren, ich habe es immer noch nicht gelernt. Letztes Mal habe ich es versucht. Nicht diskriminieren, das ist ein anderes Wort. Diskreditieren, richtig? Ja? Zu untergraben, zu unterwandern, zu verfälschen, als anders zu verdrehen. Um die Botschaft des Evangeliums zu zerstören, mussten sie erst den Botschafter zerstören. Sie mussten erst die Glaubwürdigkeit Paulus in Frage stellen. Sie mussten seine Motive und seine Handlungen in Frage stellen, um dann zu sagen, also wenn er so ist, wieso glaubt ihr dem, was er sagt? Das ist die Art. Und das hat Paulus erfahren und das hat ihn sehr, sehr zugesetzt. Sie haben ihn beschuldigt und haben viele falsche Verleumdungen über ihn geredet. Unter anderem haben die dem Paulus fleischliche Motive zugesprochen. Die haben gesagt, er sagt das eine, tut das andere. Er steht nicht zu seinem Wort. Er macht das nur wegen Geld. Er macht das nur wegen Hab und Gut, was ihr da haben wollt. Er macht das wegen seinen falschen Motiven, wegen Ehre, was weiß ich. Aber schaut ihn an. Ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mal mit dem 2. Korintherbrief. Ihr seid ja mit mir Kapitel 5 und unter anderem wird er angegriffen, Kapitel 10 spricht er über diese Angriffe. In Kapitel 10, Vers 2 sagt er folgende: Ich bitte aber darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss, mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten. Er möchte nicht hart werden, wenn er kommt, und kühn gegenüber diesen Leuten werden. Aber er sagt Folgendes: Die von uns denken, wir wandeln nach dem Fleisch. So, er möchte mit diesen Menschen nicht hart gegenüber sein. Von die behaupten, Paulus ist fleischlich. Das heißt, seine Motive und sein Handeln und sein Dienst, es ist alles fleischlich. Fleischlich motiviert. Eigenruhm und Selbstruhm und Selbstbereicherung und all diese Dinge, die damit eingehen. Das hat man Paulus angefangen vorzuwerfen. Schaut euch an, was glaubt ihr, warum er die ganze Zeit herkommt, warum er die ganze Zeit rumreist und warum in den Gemeinden dient? Er will nur, dass von euch alle die Dinge von euch haben. Gerade in Korinth hat er gesagt, habe ich nichts genommen. Genau aus diesem Grund habe ich nichts genommen. Aber selbst da haben sie wohl etwas gefunden. Vielleicht hat er mal ein Brot genommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie ihn angeschuldigt. In Kapitel 10, Vers 10 gehen sie weiter und sagen Folgendes. Denn die Briefe, sagt man, sind gewaltig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede ist zu verachten. Sagt klar, wenn er schreibt, das klingt gewaltig, aber wenn dieser Mann da ist, das ist erbärmlich. Seine Erscheinung ist kläglich, er sieht noch nicht mal gut aus. Könnt ihr euch vorstellen, ein Mann, der dreimal Schiffbruch erlitten hat, gesteinigt worden ist, ausgepeitscht worden ist, seine Erscheinung sah bestimmt nicht gut aus. Der war entstellt. Aber nicht nur seine Erscheinung war nicht besonders, sondern seine Rede ist schwach. Das ist kein brillanter Redner. Seine Rhetorik ist nicht besonders. Da haben wir größere, bessere Prediger. Gerade in der Zeit der griechischen Philosophie, die Redegewandtheit war hoch im Kurs. Präsentation, Rhetorik, Gliederungen, all das war hoch im Kurs. Und nur der galt jemand, der dann eine brillante Rede halten konnte. Darf ich mal so sagen, der klassische Drei-Punkte-Predigten halten konnte. Und eine tolle Anwendung noch. Und noch Gedanken, wo man dachte, wow, auf solche Gedanken können wir nie kommen. Woher hat er das alles? Man hat Paulus vorgeworfen, das hat er alles nicht. Seine Erscheinung, sein Auftreten ist fleischlich, seine Rede ist schwach. Er taugt nichts. Und so wurde er angegriffen. Und das Ziel ist das Evangelium und nicht er selbst. So, wenn sie ihn Paulus in Frage gestellt haben, so ist es ein leichtes, später auch das Evangelium, das er verkündigt, in Frage zu stellen und das in Abkehr zu bringen. Das hat Paulus sehr zugesetzt. Aber glaubt mir, nicht das hat ihn verletzt, nicht das hat ihn das Herz zerrissen. Das ist ja gewohnt von Anfang an. Sondern, und das hat ihn sehr, sehr zugesetzt, dass die Gemeinde, die er so sehr liebte und an der er das Herz so hingegeben hat, und dass sie, als er bei ihnen war, und diese Anschuldigungen kamen, keiner von denen aufstand und sich für Paulus eingesetzt hatte. Und er verließ die Gemeinde und ging und hatte vor, gehabt, nie wieder hinzugehen. Mit sehr traurigen, mit zerbrochenen Herzen ist er hin und ist hingegangen und hat ihnen einen Brief geschrieben. Dieser Brief, den kennen wir nicht, aber wir wissen, dass es gibt, das ist der sogenannte Tränenbrief. Den Hinweis findet ihr in Kapitel, 2. Korinther Kapitel, ich sag's euch gleich. Kapitel 2, Vers 4. Da heißt es, denn aus vielen Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch in vielen Tränen, nicht mit, damit ihr traurig gemacht würdet, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch habe. So, diesen Brief schrieb er, bevor er diesen zweiten Brief geschrieben hat. Also ist eigentlich unser zweiter Brief der dritte, eigentlich sogar der vierte Korintherbrief. Denn vor dem ersten Korintherbrief hatte Paulus schon einen Brief geschrieben an die Korinther. Aber er sagt, er hat einen Brief geschrieben mit vielen Tränen und hat seine Angst und seine Verletztheit und all das dieser Gemeinde geschrieben. Titus ist nach Korinth zurückgereist und hat ihm diesen Brief übergeben. Und Paulus wartete, bis er Nachricht von Titus bekommt, wie die Reaktion der Gemeinde war. Und es hat ihn so verletzt, es hat ihn so deprimiert, dass er nicht mal bereit war, zu predigen, zu evangelisieren. Könnt ihr euch vorstellen, dass Apostel Paulus nicht bereit war, wenn Gott ihm eine Tür geöffnet hatte, hineinzugehen und das Evangelium zu verkündigen? Also ich denke, das ist nicht ein Paulus, den wir kennen. Aber schaut mal Kapitel 2, Vers 12, was er schreibt. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Er suchte Titus. Die Tür öffnet sich, er könnte jetzt das Evangelium predigen. Er kann nicht, sein Geist ist so beunruhigt, sein Herz schmerzt und er wartet auf die Nachricht aus Korinth. Wie werden sie reagieren auf diesen Tränenbrief? Wie werden sie reagieren? Und er wartet und sucht Titus. Titus kommt und hat eine gute Nachricht. Es gibt Buße. In Korinth gibt es Buße. Und daraufhin schreibt Paulus den zweiten Korintherbrief, den wir hier haben, und bereitet sein Kommen vor. Er bereitet sein Kommen vor, um jetzt denen gegenüberzutreten. Und er schreibt darin und er verteidigt nicht nur sich selbst, als sein fleischliche Motive, sondern er verteidigt sich selbst um des Evangeliums willen. Er verteidigt das Evangelium. Er sagt, wisst ihr, ich komme nicht fleischlich daher. Meine Motive sind nicht fleischlicher Art. Ich bin schwach, aber wisst ihr, warum ich schwach bin? Weil Gott in den Schwachen mächtig ist. Das ist der Grund, warum meine Rede schwach ist. Er verteidigt permanent sein Apostelamt und das Evangelium um ihretwillen, um der Erlösung willen. Und das ist jetzt wichtig, denn wenn Paulus nicht echt ist, dann ist auch seine Verkündigung nicht echt. Aber wenn seine Verkündigung nicht echt ist, dann ist auch der Glaube der Korinther nicht echt. Denn durch wen sind sie zum Glauben gekommen? Durch Apostel Paulus. Dann sind sie nicht gerettet. Dann sind sie verloren. Und so kämpft Paulus um das Evangelium und kämpft um seine Position. Und er kommt sich absolut schäbig vor. Absolut tor kommt er sich vor, dumm vor, weil er permanent sich bei der Gemeinde, die er gegründet hat, die er geliebt hat, die er gedient hat, sich empfehlen muss. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 1. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Sagt Paulus, sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir, dass Paulus sagt, dass ich von euch einen Brief brauche ich von euch ein Zeugnis? Müsst ihr mir bestätigen, dass ich echt bin? Oder wollt ihr mir bestätigen, dass, wenn ich irgendwo hingehe, dass ein Zeugnis über mich gegeben wird, dass ich echt bin? Sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir vor euch, die wir euch lieben, die wir uns für euch aufgeopfert haben, dass wir von euch ein Zeugnis brauchen? Das verletzt ihn sehr, dass seine eigenen Kinder im Glauben von Paulus eine Empfehlung schreiben brauchen, bevor er wieder zu ihnen kommt. Und das taucht in unmittelbarer Nähe zu unserem Text. Schaut mal Kapitel 5, Vers 12. Eigentlich will er es nicht, aber er sagt, wir empfehlen uns, Vers 12, Kapitel 5, wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm, unsertwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Paulus sagt, wir wollen uns nicht selbst empfehlen eigentlich. Wir wollen das nicht. Aber sie treiben ihn dazu. Die treiben Paulus dazu, dass er Zeugnis von sich, von seinem Amt und seinem Evangelium ablegt. Und am Ende vom 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 11, kommt zu diesem Punkt und sagt, ich bin ein Tor geworden. Also ich bin dumm geworden. Warum? Ihr habt mich dazu getrieben, dass ich mich selbst verteidigt habe. Er schreibt, ich bin ein Tor geworden. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen. Denn ich habe in nichts den übrigen Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Also er sagt, wisst ihr was, ihr habt mich dazu gezwungen. Ich will mich nicht verteidigen. Ich will mich nicht rechtfertigen. Ich will nicht mich permanent selbst empfehlen. Ich will nicht permanent selbst Zeugnis ausstellen. Aber ihr habt mich dazu gezwungen. Warum? Um des Evangeliums willen. Um des Evangeliums willen. Und das gefällt ihm nicht, dem Paulus, der sagt, ich bin der erste und der schlimmste Sünder. Er musste weit darüber hinausgehen, um das zu tun. Und in diesem Zusammenhang, in der Verteidigung seines Amtes und seines Apostel und des Evangeliums, schreibt er auch und betet nämlich auch eben das Evangelium selbst, das er verkündigt. Somit verteidigt er jetzt selbst das Evangelium. Und die Kapitel 5, Verse 18 bis 21 ist sozusagen eine kurze, prägnante Zusammenfassung des Evangeliums. Ich möchte in der verbleibenden Zeit mit euch diese Verse anschauen. Das ist der Kontext, das ist der Hintergrund dieser Verse. Er schreibt, um zu zeigen, was ist das Evangelium, für das er so bereit ist zu leiden. So bereit ist zu leiden. Was ist das Evangelium? Kapitel 5, ab Vers 18. Drei Punkte. Ich mache mich zu einem Toren. Ich gebe euch drei Punkte, damit man eine Gliederung hat, damit man sich das gut merken kann. Wichtiger ist, dass man sich gut merken kann, dass der Geist das im Herzen bestätigt und dass man voller Glaube und voller Hoffnung gestärkt wird und dass man nicht rational die Dinge sich merken kann. Glaubt mir, viele Prediger gehen von den Kanzeln und am Montag wissen sie nicht mal ihre eigene Gliederung. So, darauf kommt es nicht an. Der Punkt ist aber, ich möchte euch drei Punkte zeigen, was das Evangelium ist. Erstens, über das Werk des Evangeliums, was Paulus über das Werk des Evangeliums spricht. Zweitens, über den Dienst des Evangeliums und dann über die Botschaft des Evangeliums. Warum mache ich das? Denn auch ich fühle mich immer wieder dazu gezwungen, mich zu rechtfertigen, zu verteidigen. Und darum habe ich auch bewusst diesen Text gewählt, um euch zu zeigen, auch was nicht nur mein Glaube, was die Schrift meine ich zu lehren, aber unter anderem, wie ich einen Dienst am Evangelium verstehe von der Schrift. Denn auch mir wird vorgeworfen, dass meine Lehre über die Souveränität Gottes in der Rettung sehr einseitig ist. Und das bedeutet ja, da müssen wir nichts tun, dass der Mensch keine Verantwortung hat. Und das ist nicht wahr. So fühle ich mich auch oft, als müsste ich ein Zeugnis und ein Empfehlungsschreiben ausstellen. So möchte ich Ihnen heute an die Hand diesen drei Punkten die Stelle auslegen und zugleich euch auch sagen, mein Verständnis vom Evangelium über die Souveränität und über die Allmacht Gottes und die Verantwortung des Menschen. Lasst uns das gemeinsam angucken. Erster Punkt, beziehungsweise wir möchten so starten. Wenn wir diesen Text lesen und einen Stift nehmen und schauen, welches Wort taucht am meisten auf. Guckt mal kurz in euren Text, überfliegt die Verse und ich bin mir sicher, das Wort, das permanent auftaucht, das Hauptwort ist Versöhnung. Versöhnung. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft der Versöhnung. Aber die Botschaft der Versöhnung ist darum gut, weil Gott selbst der Versöhner ist. Das ist die gute Nachricht. Der Mensch lebt und ist in der Feindschaft mit Gott. Wenn das man nicht zugleich beginnt, begreift und versteht, dass Gottes Zorn offenbart wird über alle Gottlosigkeit und über alle Menschen. Wenn man das nicht begreift, dass der Mensch in der Feindschaft zu Gott steht, wird er nicht verstehen, dass Versöhnung notwendig ist. Dann wird man verschiedene Motive und Gründe suchen, warum wir Jesus brauchen. Aber die Hauptbotschaft ist, da ist ein heiliger Gott. Und die Menschheit, die Welt liegt in der Feindschaft mit ihm. Und sie braucht Versöhnung. Das und die gute Nachricht, Gott hat einen Weg geschaffen, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Die Hauptbotschaft oder das Hauptwort ist in diesem Text Versöhnung. Und somit ist das Evangelium Versöhnung. Versöhnung ist das Evangelium. Es ist das Werk und der Dienst und die Botschaft der Versöhnung. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, für die Paulus kämpfte, für die er litt und für die er auch starb. Zu diesem Dienst der Versöhnung hat Gott ihn berufen. Es ist ein Dienst, Evangelium ist ein Dienst an der Versöhnung. So, schauen wir uns den ersten Punkt an. Das ist das Werk der Versöhnung. Wir beginnen, Vers 18, und da heißt, alles aber von Gott. Was alles? Wenn es heißt, alles von Gott, gibt es etwas, was nicht von Gott ist? Alles? Wirklich alles? Was alles? Alles! Gott ist die Quelle, Gott ist der Ursprung, Gott ist das Werk und Gott ist die Vollendung von allem. Alles von Gott. Das beginnt und das steht über allem. Und das ist die Grundlage für alles. Alles ist von Gott, nichts von Menschen, alles von Gott. Da gibt es keine Ausnahme, da gibt es nicht nur etwas, ja, fast alles von Gott. 99% von Gott. Die Bibel spricht und Paulus beginnt von dem Werk der Versöhnung zu reden und sagt, alles von Gott. Was alles? Schaut mal Vers 17 mit mir und das, denke ich, wird deutlich, was alles von Gott ist. Valentin hat es vorhin schon in der Einleitung kurz angedeutet. Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Kein irdischer, ein himmlischer, kein fleischlicher, ein geistlicher, ein wiedergeborener Mensch, ein neuer Mensch, ein Kind Gottes, ein Sohn und Tochter Gottes. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das, was wir mit der Taufe bald ausdrücken. Altes ist vergangen. Der alte Mensch existiert nicht mehr. Neues ist geworden. Und wie wird man neu? Hier ist die Rede von der Wiedergeburt. Hier ist die Rede von der Buße. Hier ist die Rede von der Bekehrung. Hier ist die Rede vom Kommen des Heiligen Geistes, oder? Das macht doch die neue Schöpfung aus. Das ist das Geheimnis, von dem Nikodemus sprach und fragte Jesus, ja, wie wird man von neuem geboren? Und Jesus sagt, der Geist weht, wo er will, du hörst sein Sausen, er kommt und geht. Das heißt, es steht außerhalb von deiner Verfügung. Aber wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, wenn du nicht eine neue Schöpfung wirst, eine neue Kreatur, wirst du das Reich Gottes nicht sehen und wirst in das Reich Gottes auch nicht hineingehen. So, alles Daher, wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es Neues geworden. Und Vers 18, alles aber von Gott. Das heißt, die neue Schöpfung ist von Gott. Wiedergeburt ist von Gott. Bekehrung ist von Gott. Hier sind wir bei dem Kernstück des Evangeliums. Dass ein Mensch gerettet wird, ist von Gott. Warum? Wie kann das sein? Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus Jesus. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Liebe Geschwister, das ist die herrlichste und die größte und die beste Nachricht, die es gibt. Der uns mit sich selbst versöhnt hat. Wie funktioniert Versöhnung? Wenn zwei Parteien im Streit sind, dann müssen beide etwas tun, damit man versöhnt wird, oder? Wenn Menschen streiten, wenn Menschen in Unfrieden sind, dann liegt es meistens an beiden Parteien, denn wir sind Menschen, wir sündigen. Versöhnung braucht es, wenn das, was zwischen den Menschen steht, wegkommt. Da ist ein Gesetz, da ist ein Vertrag. Und die beiden Vertragspartner versprechen sich und sagen, solange wir nach diesem Maßstäben leben, wird Frieden geben in unserem Königreich. Du halte dich an die Vereinbarung, ich halte mich auch an die Vereinbarung. Solange wir nach diesen Vereinbarungen leben, gibt es Frieden, kein Krieg. Und sobald ein Reich, ein König, ein Volk diese Vereinbarung bricht, bricht Krieg aus. Damit wieder Frieden ist, was braucht es? Versöhnung. Aber wie kann Versöhnung geschehen? Da sagt der König, halte wieder die Vereinbarungen und dann ist wieder Frieden. Wenn beide gebrochen haben, müssen beide die Vereinbarung wieder halten, damit Frieden ist. Dass wir die Vereinbarung gebrochen haben, ist, ich denke, muss ich nicht beweisen, oder? Wer von uns hat nie gelogen, nie gestohlen, nie den Namen des Herrn missbraucht, nie etwas begehrt, was er nicht hat? Ich muss nicht fortfahren, oder? Und wenn ihr denkt, aber wir haben wirklich noch nie gestohlen, was glaubt ihr, wie oft wir die Zeit von anderen stehlen? Wir haben den Vertrag gebrochen. Wir haben den ersten Bund gebrochen. Hat Gott den Bund gebrochen? Nein. Also, damit Frieden entsteht, was müssen wir tun? Damit Gott nicht Krieg gegen uns führt, was müssen wir tun? Buße. Da müssen wir nicht stehlen, nicht lügen, all diese Dinge. Damit wieder unsererseits alles getan ist, damit Gott sagt, okay, der Grund, warum Zorn und Krieg da ist, ist jetzt beiseite. Aber können wir das? Nein. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Da steht, Gott hat sich selbst mit uns versöhnt. Überlegt mal, liebe Geschwister, Gott hat alles getan, selbst, dass Frieden zwischen dir und mir sein kann. Er sagt nicht, du musst etwas tun, um dich mit mir zu versöhnen. Das ist die gute Nachricht. Er sagt nicht, tu das, was an dir liegt, ich tue, was an mir liegt. Gott sagt, ich tue alles, was an dir und an mir liegt, selbst. Ist das nicht gigantisch? Ist das nicht herrlich? Gott, ich muss nochmal sagen, hat sich selbst, die Welt mit sich selbst versöhnt. Er selbst hat alles getan, damit zwischen dir und ihm nichts mehr steht. Ja, wie geht das denn? Wie kann das passieren? Die Bibel sagt uns, schaut mal Vers 19, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Der Weg ist, er hat gesagt, ich werde es nicht zurechnen. All die Fehltritte, all das, was Feindschaft mir gegenüber bringt, ich werde es einfach ignorieren. Ist das nicht gigantisch? Ich werde das einfach nicht aufschreiben. Ich werde es nicht vorhalten. Ich werde nicht sagen, aber guck mal, da hast du gesündigt, da hast du gebrochen, da hast du gebrochen, da hast du gebrochen. Gott hat gesagt, ich werde es einfach nicht zurechnen. Nichts aufschreiben. Gut. Freunde, es ist doch gigantisch. Keine Schuld. Er wird keine Schuld, keine Sünde von mir zurechnen. Das ist die gute Nachricht. Aber jetzt stellt sich sofort die Frage, wie kann der Heilige und Gerechte und vollkommene Gott, der Licht ist, der Sünde hasst und in ihm keine Finsternis ist, wie kann er einfach so sagen, okay, ich vergesse es? Kann Gott das? Wird Gott das? Dann wäre er nicht gerecht, oder? Wie kann das miteinander gehen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Schaut mal, was heißt. Nämlich, dass Gott in Christus war. Allein das ist, oh, da könnten wir jetzt, das sprengt jetzt den Rahmen. Aber wisst ihr, was diese Aussage sagt? Wisst ihr, wer Jesus ist? Gott. Dass Gott in Christus war. Gott wurde Mensch. Das ist der Schritt, wie Gott die Welt mit sich selbst versöhnt. Gott wurde Mensch. Und jetzt springe ich einfach, Vers 21. Schaut mal Vers 21. Wie hat Gott oder auf welcher Grundlage hat Gott es geschafft, dass er meine und deine Schuld dir und mir nicht mehr zurechnet? Auf welcher Grundlage? Wie geht das? Vers 21. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der einzige Weg, wie Gott dich und mich von der Schuld befreit, beziehungsweise unsere Schuld nicht zurechnet, keine einzige der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, keine Sünde zurechnet, ist das Werk der Stellvertretung. Oder anders ausgedrückt, der Zurechnung. Wisst ihr nochmal, ich glaube, wir sprachen schon, aber ich sage es nochmal kurz, warum Jesus auf diese Welt kommen musste, warum Gott Mensch wurde in Christus? Um dein Leben zu leben. Und um dein Tod zu sterben. Denn das fordert die Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit fordert absolutes Gehorsam. Kein Bruch des Gesetzes. Denn das ist der Maßstab für Beziehungen, für Segen. Aber du und ich können das nicht. Gott wird Mensch. Jesus wurde Baby. Er hätte doch auch als Erwachsener kommen können. Aber er wurde Baby, er wurde Mensch, damit er als Baby vollkommen das Gesetz hält, diesen Bund, dieses Vertrag, Friedensvertrag. Er als Kleinkind, als Teenie, als Jugendlicher, als Erwachsener. Jesus lebte den absoluten Gehorsam, dass du und ich hätte leben müssen. Weil das fordert Gott. Das braucht es für Frieden. Aber der Sündelohn ist der Tod. Und Jesus starb den Tod, den du und ich eigentlich hätte sterben müssen. Ich will das so zusammenfassen. Als Jesus auf diese Welt kam, behandelte Gott Jesus so, als ob er du oder ich bin. Als ob, das ist wichtig. Wenn die Bibel sagt, er hat ihn zu Sünde gemacht, den, der die Sünde nicht kannte, hatte er für uns zu Sünde gemacht, bedeutet nicht, dass Jesus sündig wurde. Freunde, sehr wichtig, sonst hätte er für uns nicht sterben können, hätte nicht ein fehlerloses Lamm sein können. Das ist eine Irrlehre, wird übrigens verbreitet. Darum musste Jesus in die Hölle, 3 Tage in der Hölle sein. Diese Lehre gibt's. Jesus konnte für uns nicht sterben, wenn er sündig wurde. Das Entscheidende, Gott behandelte ihn, als ob er die Sünde der ganzen Welt getragen hat. Gott behandelte ihn, als ob er jede einzelne Sünde, die ganze Menschheit getan hat, selbst getan hat. Nicht, dass er sie getan hat, als ob er sie getan hat. Warum? Weil Jesus das gesagt hatte. Vater, ich gebe mich stellvertretend für die. Behandle mich so, als ob ich Willi bin. Und darum musste Jesus sterben, weil Gott ihn behandelte so, als ob er Willi ist. Und nicht nur Willi, sondern Paul und Viktor und welche Namen haben wir? Luise, Valentin, Andreas, Hans, als ob er wir sind. Wenn wir wissen wollen, wie sehr Gott Sünde und den Sünder hasst, dann schaut auf das Kreuz, denn da hat Gott die Sünder gerichtet. Und wenn Jesus Christus nicht gekommen wäre und gesagt hat, Vater, mich soll's treffen, nicht ihn, wären wir alle tot. Gott behandelte Jesus, als ob ich es bin. Und behandelt mich und dich, als ob wir Jesus sind. Gott behandelte Jesus, als ob ich es bin, und behandelt mich, als ob ich Jesus bin. Er sieht Jesus an, sah Jesus an und sah einen ungehorsamen Sohn und musste sterben. Er sieht jetzt mich an und er sieht mich in Christus und denkt, ein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nicht als ob ich es bin. Bin ich gerecht? Habe ich keine Sünde? Als ob. Das ist als ob. Genauso wie Gott Jesus als ob behandelte, so behandelt er mich genauso, als ob ich Christus bin. Das ist meine Gerechtigkeit. Das ist der Weg, wie Gott es geschafft hat. Meine und deine Sünde nicht zuzurechnen. Meine und deine Sünde nicht zuzurechnen. Stellvertretung, Geschenk. Tut Buße, das heißt, akzeptiert das, dass ihr der Sünde Tod verdient. Und glaubt an das Evangelium. Glaubt an diese Botschaft der Stellvertretung in Jesus Christus. Darum musste Gott Mensch werden, darum musste Jesus auf diese Welt kommen, für mich mein Leben leben und somit diese Gerechtigkeit vollbringen und meinen Tod sterben, mein Gericht auf sich nehmen. Was für eine gute Nachricht. Das ist das Werk der Versöhnung. Das ist die Art und Weise, wie Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hatte. Er hat selbst alles getan. Er hat selbst alles getan, dass es Versöhnung gibt. Nichts an dir und mir. Nichts. Gott ist die Quelle aller Rettung. Liebe Freunde, es ist sein Wille. Alles von Gott. Es ist sein Wille. Und die Rettung geschieht nach seinem Willen, weil er es will und nicht, weil du oder ich es will. Als Jesus im Garten Gethsemane Blut schwitzte, weil er wusste, was er jetzt tun muss. Was hat er gebetet? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, in dem Moment, wessen Wille geschah da? Gottes Wille. Es war der Wille Gottes, dass Jesus sterben musste. Es war der Wille Gottes. In der Apostelgeschichte 4, Vers 28, als die Gemeinde betet, sagen sie, zitieren sie Psalm 2 und dann sagen sie, Gott, du Schöpfer der Himmel und der Erde, hier geschieht alles, was dein Ratschluss und dein Wille vorher beschlossen hat. Dass Jesus leiden, sterben musste, wessen Wille war das? Des Vaters, Jesaja 53, es gefiel ihm, ihn wegen unserer Sünde zu zerschlagen. Es ist der Wille Gottes, dass Jesus Christus für dich und für mich gelitten und gestorben ist. Es ist der Wille Gottes. Alles aber aus ihm. Epheser Kapitel 1, Vers 5, Kapitel 1, 4 und 5. Wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sind und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft nach dem Willen, nach dem seinem Willen, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Dass wir heilig und rein und Kinder Gottes sind, haben wir allein dem Willen Gottes zu verdanken. Keiner aus sich selbst kann sich wiedergebären. Keiner kann sich selbst Leben geben. Keiner von euch, so sehr er auch wollte, könnte sich mit Gott versöhnen. Du kannst nichts tun, gar nichts, um mit Gott dich zu versöhnen. Das ist anmaßend zu meinen, wir haben irgendwas dazu beizutragen und dann wird Gott schon gnädig sein. Du kannst nichts dazu beitragen, um Friede mit Gott zu machen. Nichts. Alles aber von Gott. So bist du allein auf Gott angewiesen. Allein auf Gott angewiesen. Oh, Punkt 2. Das Werk, das ist zusammenfassend, das ist das Werk der Versöhnung. Gott hat alles selbst vollbracht. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und jetzt kommen wir in unsere Berufung, in unsere Verantwortung. Wenn alles aus Gott ist, aus seiner Souveränität, aus seinem Handeln, ja, was haben wir dazu beizutragen? Das ist ja die Frage und oft werden wir so verlästert. Der Weg und die Art und Weise, wie Gott die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er alles tut, in Jesus Christus und indem er durch den Dienst der Versöhnung die Seinen rettet. Schaut mal mit mir, was er sagt, Vers 18 nochmal. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus Jesus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Er hat alles getan. Und was hat er dann getan? Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Heißt das, wir lehnen uns zurück, er hat alles getan und dann wird das schon, jeder Mensch wird da sitzen, auf einmal ping und dann wird er glauben. Hier heißt es, nachdem er alles getan hat, hat er uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Es ist ein Dienst am Evangelium. Es ist die Berufung, ein Dienst der Versöhnung. Wir haben darüber gesprochen, liebe Geschwister, in den Bibelstunden. Niemand wird gerettet einfach nur so. Wir werden immer gerettet zum Dienen. Und das ist, wir werden gerettet, damit wir diese Versöhnung proklamieren, damit wir sie verkündigen, damit wir sie in die Welt hinaustragen. Dafür werden wir gerettet, damit noch viele Menschen gerettet werden und der Lobpreis Gottes überreich groß wird. Aber wichtig ist, liebe Geschwister, sehr, sehr, sehr wichtig ist, es ist ein Dienst der Versöhnung, der uns gegeben ist. Keiner nimmt sich diesen Dienst. Alles aber von Gott. Selbst dieser Dienst ist von Gott. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, dann werde ich jetzt Missionar, Evangelist, Prediger, Zeuge. Es ist etwas, was Gott auf uns gibt. Es ist eine Berufung, die Gott gibt. Er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Selbst diesen suchen wir uns nicht aus. Alles aber von Gott. Auch der Dienst ist von Gott. Niemand nimmt sich selbst die Ehre. Niemand sagt, jetzt werde ich Prediger. Jetzt werde ich Evangelist. Niemand. Wenn keine Berufung da ist. Alles aber von Gott. Er sendet aus und sagt, geht hin in die ganze Welt und macht alle Völker zu Jüngern. Das ist das Zeugnis. Wartet in Jerusalem, bis die Gabe Gottes kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Das ist der Missionsbefehl. Aber dieser Befehl kommt von wem? Alles von Gott. Er ist die treibende Kraft. Und nicht nur das. Schaut mal Vers 19. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hatte, ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Er beruft uns nicht nur zu diesem Dienst, er gibt uns auch das Wort zu diesem Dienst. Wer legt uns das Wort in uns hinein? Wir selber? Ist es unsere eigene Botschaft? Ist es unsere eigene Theologie? Er gibt uns nicht nur den Dienst, sondern er legt und auch in unsere Herzen das Wort der Versöhnung. Er gibt uns sogar die Botschaft. Und dann sagt er, habt keine Angst, was ihr reden solltet. Der Geist Gottes in euch ist der, der redet. Er gibt nicht nur den Dienst, er gibt auch das Wort. Und nur nebenbei, was ist das für ein Dienst? Ein Dienst am Wort. Der Dienst am Evangelium ist ein Dienst am Wort. Und heute unterschreiben die Großkirchen ein Papier, dass man das Evangelium heute nicht verkündigt. Man sozialisiert, man kontextualisiert, man treibt soziale Engagements, man versucht die Welt zu verändern, man lebt so, damit dass die Welt verändert und dann wird die Welt auch gerettet. Es ist ein Dienst am Wort. Am Wort. Denn durch das Wort kommt der Glaube, oder? Und nur durch das Wort kommen Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit, der Versöhnung mit Gott. Man muss diese gute Nachricht proklamieren, man muss sie verkündigen, man muss es erzählen. Wenn die Menschen schon an der Schöpfung die Herrlichkeit Gottes sehen, werden die Menschen an der Schöpfung der Herrlichkeit Gottes den Weg der Versöhnung erkennen. Wie sie sehen, dass Gott der Schöpfer ist an den Bäumen und all dem, werden sie begreifen, oh, Gott hat sich mit mir versöhnt, in Christus Jesus? Nein. Wie viel weniger werden unsere Taten Menschen bekehren? Aber unsere Taten werden bestätigen, das, was wir sagen. Wehe, dass unsere Taten das durchstreichen, was wir sagen. Und darum hat Jesus Zeichen, Wunder getan, aus einem Grund. Wenn ihr meine Worte nicht glaubt, sagt er, dann glaubt doch wenigstens der Taten, die ich tue. Die Taten bestätigen die Wahrheit der Worte, wenn sie echt sind. Darum hat sich Jesus durch mancherlei Zeichen und Wunder den Aposteln zu denen gestellt und Zeichen und Wunder getan. Warum? Um der Zeichen und Wunder willen? Damit die Menschen nur gesund werden, Brot kriegen und geheilt werden? Damit man sieht, das Evangelium, die Botschaft ist wahr, es ist Kraft. Es ist ein Dienst am Wort. Und selbst dieses Wort wird uns gegeben, ist nicht unser Wort. Wir haben einen Auftrag, das, was Gott uns gibt, weiterzugeben, nicht etwas Neues zu erfinden. Und selbst das, wenn es uns nicht gefällt, selbst wenn das die Menschen hassen und nicht wollen, ich muss treu sein dem Wort, was er mir gibt. Und Paulus sagt, und auch wenn ihr mich hier, das euch nicht gefällt und ihr mich hasst dafür und mich verleumdet, ich muss das Wort predigen, was Gott in mich hineinlegt. Und so sagt er, so sind wir, Vers 20, so sind wir Gesandte an Christi statt. Richtig? In anderen Übersetzungen steht, so sind wir Botschafter. Ich, Freunde, aus Zeitgründen, aber ich denke, mittlerweile, Botschafter ist nicht fremd, oder? Wer ist ein Botschafter? Einer, der von einem König, einem Land, einer Regierung in ein anderes Land gesandt wird, oder? Was muss er da tun? Repräsentieren. Er ist ein Repräsentant des Landes, Repräsentant der Regierung und des Königs. Kommt er in seine eigene Autorität? Kommt er mit seiner eigenen Meinung, mit seiner eigenen Botschaft, mit seiner eigenen Strategie, mit seinem eigenen Plan? So ein Botschafter wird sich nicht lang halten, oder? Der wird sofort abgezogen. Der hat kein Bleiberecht. Wenn ein Botschafter sagt, ja, mein König hat zwar das und das gesagt, ich soll euch das sagen, aber wisst ihr was? Das, wenn ihr, ob das so passt, weiß ich nicht. Also ich denke, ich meine, dass das besser wäre. Der Botschafter repräsentiert den König. Wir sind Botschafter, wir sind Fremde. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir leben, wir sind nicht von dieser Welt. Hat der Botschafter ein soziales Evangelium? Muss er die soziale Struktur und die Politik des Landes verändern? Wer mischt sich da ein, oder? Wer mischt sich ein? Er war da nicht lange Botschafter. Selbst in der Welt ist das so. Selbst in der Welt ist das so. Wir sind Botschafter. Freunde, wir mischen uns in Angelegenheiten dieser Welt ein, verärgern uns diese Welt und dann wollen wir den Versöhnung nur verkündigen. Wir vergraulen die, denen wir die gute Nachricht bringen wollen, indem wir uns permanent als solche darstellen, die sie hassen und die gegen sie kämpfen. Wir sollen sie gewinnen, nicht gegen sie sein. Wir sollen ihnen die gute Nachricht verkündigen und sie einladen, in ein anderes Reich zu kommen, in ein anderes Königreich beizutreten, das weit schöner, weit herrlicher, weit besser ist. Wir haben einen Auftrag. Botschafter an Christi statt. An Christi. Wir repräsentieren wen? Christus. Und was hat Jesus gesagt? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt, sagt dann, dann müssten wir kämpfen. Der Petrus, dann hättest du auch kämpfen müssen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Lass die Schwerter stecken. Botschafter sind wir an Christi statt. Und jetzt, wer beruft einen Botschafter? Ein Botschafter sich selbst, alles aber von Gott. Und dann heißt es, so sind wir Botschafter an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wer redet da? Wir? Immer noch Gott. Denn Gott ermahnt durch uns. Aber allein dieses Ermahnt klingt schon so fremd in manchen Ohren und mögen es nicht, gell? Es gibt eine Ermahnung, es gibt eine Drohung. Wenn du dich nicht versöhnen lässt, Gericht, Gott ermahnt. Es ist noch eine Zeit, es ist noch eine Zeit da. Also erstens, Gott selbst, alles von Gott, alles dafür getan, dass die Versöhnung geschieht. Das ist das Evangelium. Zweitens, er beruft uns und das ist unsere Verantwortung, das ist das Erste. Es ist unser Mandat. Ein Repräsentant in dieser Welt zu sein, des Wortes Gottes. Das ist unsere Berufung. Drittens, und das ist nur ganz schnell, wirklich sehr schneller Punkt, obwohl das ein wichtiger Punkt ist. Drittens, es ist die Botschaft des Evangeliums. Nun, ich habe sie jetzt versucht, schon inhaltlich aufzufüllen, aber jetzt, was ist die Botschaft des Evangeliums? Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die der Botschafter dazu sagen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und da haben wir die Verantwortung, Nicht nur, wir müssen hingehen und sagen, lasst euch versöhnen. Da haben wir die Verantwortung des Menschen, auf diese Versöhnung zu reagieren, sie anzunehmen. Nochmal, wenn wir sagen, lasst euch versöhnen mit Gott, muss derjenige irgendwas tun, um versöhnt zu werden? Nein, denn es ist doch alles vollbracht. Was muss er tun? Annehmen. Das nennen wir mit Glauben. Glaubst du, dass Gott alles vollbracht hat? Glaubst du das? Oder denkst du, du musst noch irgendwas dazu beitragen? Hast du Angst, dass Gott dich nicht annimmt? Hast du Angst, wenn Jesus morgen kommt, du bist nicht dabei? Dann hast du noch nicht geglaubt und verstanden, was das heißt. Er hat alles getan, alles aber von Gott. Alles. Freunde, wir gehören so zu den Baptisten, in welchem Kontext auch immer. Aber das bedeutet, wir lassen uns taufen, richtig? Und wir bezeugen die Glaubenstaufe, das heißt aus Glauben heraus. Und meistens das in einem Alter, wo man das glaubt, oder? So. Aber hat jemand sich von euch selbst getauft? Warum nicht? Warum habt ihr euch nicht selbst getauft? Sondern der Auftrag ist, lasst euch. Aber warum? Warum muss ein anderer mich taufen? Weil ich nichts dazu beitrage. Ich kann nicht mich selbst sterben und ich kann nicht selbst mir Leben geben. Aber das drücken wir mit der Taufe aus, oder? Ich bin mit Christus gestorben und mit ihm auferweckt. Und das geschieht an mir. Das wird mir gegeben. Das wird mir gegeben. Jesus hat gesagt, niemand gibt sich und nimmt das Leben. Allein Jesus kann das Leben geben und Leben nehmen. Es muss uns gegeben werden, das Sterben und das Auferstehen. Darum, aber dein und mein Auftrag ist, es zuzulassen. Lasst euch taufen und dann wird das mit euch geschehen. Genauso mit der Versöhnung. Lasst euch versöhnen. Nicht versöhnt euch selbst, sondern lasst euch versöhnen, so wie ihr euch habt taufen lassen. Und andersrum, zuerst habt ihr euch versöhnen lassen und dann habt ihr euch taufen lassen. Hoffentlich. Es ist etwas, was uns gegeben wird, weil wir selbst nicht machen können. Darum ist es, lasst es zu. Denn alles ist von Gott. Es gibt noch vieles zu sagen. Es ist so ein tiefer, reicher Text. Aber ich liebe ihn. Warum? Weil er eigentlich das so zusammenfasst, was das Evangelium ist. Was Gott getan hat, was deine und meine Aufgabe ist und derjenigen, für die wir dienen. Es ist alles von Gott. Heißt das, dass wir nichts tun müssen? Das sei ferne. Wir sind Botschafter am Wort Gottes in einem fremden Land und bekennen das. Gott hat alles vollbracht und wir flehen für Christus und Gott durch uns. Lasst euch versöhnen mit Gott.